Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Emflourishment, dein Podcast für weitere, tiefere Impulse, neue Denkanstöße für dich, deine Selbstführung, dein Team und alles, was dir tatsächlich dient, ja, dein Leben zu erschaffen, was du möchtest. Ich lache schon wieder, das ist wieder eine neue Anmoderation, es ist sehr... Ich mag's. Ich freue mich. Und zwar gibt's heute wieder eine Folge mit einer Gästin. Ich habe Verena Abs Rölle zu hier. Jetzt bin ich, muss ich tatsächlich lachen. Ich habe ja noch nie deinen Nachnamen gesagt. Und Verena lacht schon, geht leise los. Genau, wir werden heute über das Thema Sexismus sprechen, beziehungsweise ja, wo kommt's her? Was ist dabei wichtig? Ich möchte euch einladen, ja, nehmt einfach Gedanken mit, nehmt mit Fragestellungen, die wir aufwerfen, wie ihr mich kennt, möchte ich gern zwei Perspektiven beleuchten, die eine unternehmerische Sicht und auch gleichzeitig, ich finde es ganz wichtig, auch nochmal so in, ja, als Eltern drauf zu schauen. Ich weiß, wir haben viele Eltern, die mithören. Und wie immer starten wir, dass Verena sich vorstellt und dann mit ihrer Geschichte. Verena, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wer bist du?
Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, Elisabeth. Ich freue mich sehr darauf, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Verena Abs-Rolle. Ich bin 47 Jahre alt, wohne in Münster und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema sexualisierte Gewalt, Sexismen, Stereotype, Geschlechterungerechtigkeiten und ja, komme eigentlich aus einem anderen Bereich beruflich. Ich habe ganz lange in der Fashion- und Musikbranche gearbeitet, im Marketing und Produktmanagement und habe da ganz, ganz viel nochmal mitbekommen, was eigentlich Sexismus am Arbeitsplatz bedeutet. Unabhängig davon, dass ich Sexismus mein ganzes Leben auch selber erlebt habe, ne? Also von Beginn an, wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mutter, wo die Frage war, wird es denn ein Mädchen oder Junge? In welcher Farbe kaufen wir den ersten Strampler und so weiter und so fort? Über Hobbys, über Schule. Kein Wunder, dass ich schlecht in Mathe war. Mädchen können sowieso kein Mathe, da ist Hopfen und Malz einfach nur verloren. Bis hin auch zu Peergroups, wo es ganz normal war, auch sexistische Witze zu erzählen oder sich zu nahe zu kommen oder auch in Stereotypen zu denken. Und das Ganze habe ich eben an meinem Arbeitsplatz oder meinen Arbeitsplätzen erlebt und vor allen Dingen auch, als ich selber Mutter geworden bin. Und da war so der Moment, wo mir klar wurde, dieses Thema hört nicht irgendwann auf. Das verändert sich einfach nur im Laufe des Lebens. Und ehrlich gesagt hatte ich dann ziemlich die Schnauze voll davon, das so über mich ergehen zu lassen oder als Teil der Normalität in unserer Gesellschaft irgendwie anzunehmen und habe dann gesagt, okay, ich engagiere mich gegen das Thema Sexismus und habe das erst in meinem Umfeld getan, habe mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, ganz viel aufgearbeitet auch zu dem Thema. Und nach ist dann daraus tatsächlich eine Initiative geworden, Act and Protect, mit der ich mich ehrenamtlich gegen sexualisierte Gewalt einsetze, mit der ich Kampagnen gestalte, mit der ich Petitionen an den Bundestag schreibe, die tatsächlich auch bearbeitet werden, mit der ich eben mit anderen Institutionen, AktivistInnen spreche und daraus wiederum ist dann auch auf Anfrage tatsächlich eine Academy entstanden, mit der ich mit meinen KollegInnen mit Unternehmen, mit Organisationen, mit Universitäten, Ausbildungsstätten gemeinsam zu diesem Thema arbeite, um einerseits zu sensibilisieren und andererseits auch zu ermächtigen, sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich zu wehren und sich auch AGG-konform als Unternehmen zu verhalten.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast es schon reingebracht. Es geht ja um die sexualisierte Gewalt, Sexismen und hast halt gesagt, okay, es ist jetzt auch nochmal selber, als du Mama geworden bist. Und dein Ursprung ist ja tatsächlich aus dem Marketing- und Modebranche. Das ist da ja leider heutzutage auch immer noch ein Riesenthema. Wann wurde dir bewusst, dass du gesagt hast, dieses Thema ist etwas, dafür laufe ich jetzt los?
Das wurde mir ganz, also es gab da wirklich einen Schlüsselmoment und den erzähle ich auch bis heute gerne. Ich war auf der Suche nach Sportkleidung für meinen Sohn. Und ich habe, wie man das so macht, gegoogelt, Hose, Kind, Sport und kam dann auf Bilder einer großen Modemarke, nämlich von Zara, wo Mädchen in ganz engen Sportklamotten, bauchfrei, mit weit gespreizten Beinen, direkt der Fokus der Linse auf den geöffneten Schritt zu sehen waren. Und ich war echt entsetzt, ne? Und hatte damals auch gar nicht viel mit Social Media am Hut, habe dann aber meinen Kanal auf LinkedIn reaktiviert und meine Wut irgendwie in die Tasten gehauen. Und tatsächlich haben sich dann mehrere Medienhäuser bei mir gemeldet, unter anderem auch RTL. Und ich habe dann mit RTL doch am gleichen Tag einen Beitrag dazu gemacht. Und das hat dann dafür gesorgt, dass Zara diese Bilder weltweit aus den Shops genommen hat. Und das war der Moment, wo ich dachte, ganz ehrlich, wenn ich kleines Licht in diesem Universum das bewirken kann, dann kann ich jetzt nicht aufhören. Und dann habe ich mich wirklich ganz, ganz fachlich fundiert mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe mir ganz, ganz viel Wissen rangeschafft, habe mich ganz viel auseinandergesetzt mit anderen Menschen. Ja, und mittlerweile merke ich auch, dass das gut ist, dass ich das gemacht habe. Also ich habe dieses Thema gefunden und dieses Thema hat auch mich gefunden. Ja.
Das ist auch echt, wenn du sagst, du hast LinkedIn reaktiviert, warst du ja auch gar nicht aktiv, sondern hast mit diesem Beitrag eine Welle losgetreten. Was für ein Geschenk. Also Wahnsinn.
Ja. Ja.
Wo beginnt denn sexualisierte Gewalt? Ich finde es total spannend, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich renne auch blauäugig durch die Gegend.
Ja, und ich glaube, das tun wir alle auch bis zu einem gewissen Punkt, bis wir uns eben genau diese Frage nämlich mal stellen, wo beginnt es denn? Und ich kann sagen, es beginnt viel früher, als die meisten von uns meinen. Sexualisierte Gewalt, wozu eben auch Sexismus gehört, beginnt schon dann, wenn mich jemand beispielsweise sexuell anzüglich anstarrt, wenn jemand einen Witz erzählt, wenn jemand mich danach fragt, wie eigentlich meine Kinderplanung aussieht. Auch das ist bereits Sexismus. Wenn mir jemand erzählt, dass er mich attraktiv findet und das auf eine Art und Weise, die sexuell konnotiert ist. Das beginnt aber auch schon dabei, wenn wir uns die ganzen Geschlechterungerechtigkeiten angucken, ne? Wie viele Frauen arbeiten oder machen Care Work, wie viele Frauen sind eigentlich in Unternehmen, in Spitzenpositionen, all das sind Zeichen von sexualisierter Gewalt und Sexismus. Und wie gesagt, es muss auch nicht erst der körperliche, für uns ja häufig sehr eindeutige Übergriff sein, sondern es kann auch die Bemerkung sein, du hör mal, wenn du eine Tochter willst, dann wende dich doch an mich.
Wow.
Ja, aber viele denken eben wirklich, ne? Ja gut, es war halt ein blöder Witz, es war halt ein falsch gemeintes Kompliment. Also ne, du, deine Beine in diesem Rock, die sehen ganz toll aus. Nee, das ist kein Kompliment. Wenn ich sage, weißt du was, der Rock, der ist echt schön, dann ist das ein Kompliment. Wenn ich aber sage, deine Beine in diesem Rock sehen echt schön aus, dann ist das sexistisch.
Da fängt's an.
Ja, da fängt es an. Ja, tatsächlich. Und natürlich ist immer die Frage, wie fühlt sich die Person, die betroffen ist, dann von diesem Verhalten. Es gibt sicherlich Leute, die freuen sich darüber und es ist völlig in Ordnung. In ihrer Wahrnehmung ist das ein Kompliment. Nur es gibt eben auch andere Personen, die das beispielsweise beobachten oder die selber so einen Spruch hören und für die ist das verletzend, aufdringlich, zu nahe, weil es eine sexualisierte Aufmerksamkeit ist, die sie nicht wollen an der Stelle. Und auch wenn so ein Satz sicherlich nicht strafbar ist, ist er dennoch unangemessen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf Unternehmensseite gucken, laut AGG auch tatsächlich als Diskriminierung zu betrachten und daher etwas, was in Unternehmen zum Beispiel nicht vorkommen darf.
Interessant, weil wenn ich mir vorstelle, meine Freunde, wenn ich was anziehe, dann wird schon gesagt, ach guck mal, das schmeichelt gerade deinem Bauch oder das halt nicht. Das wäre ja dann auch schon.
In dem Moment, wo du es selber als übergriffig empfindest, ja. Wenn du selber sagst, ey, für uns in unserer Freundinnengruppe ist das in Ordnung und wir sprechen da ganz offen drüber und wir sind da mit Body Positivity unterwegs, dann kann das auch was Empowerndes sein. Nur in dem Moment, wo es eben von dir nicht gewollt ist, wo es nicht freiwillig oder auch mit Konsens geschieht, dass über so etwas gesprochen wird, wo es vielleicht auch von einer Person kommt, die hierarchisch über dich steht, von der du abhängig bist, dann betrifft es tatsächlich den Teil Sexismus schon. Ja.
Und dann ist Sexismus ja im Grunde genommen alles, was eine Bewertung des Körpers ist.
Auch das, ja. Also gerade wenn es auch um Bewertung von Körper geht, wenn es um normierte Attraktivität geht, wenn es um Einordnung der Attraktivität ist, wenn es auch darum geht, du als Frau oder du als Mann, also wenn es geschlechtsbezogen ist oder wenn es auf die sexuelle Orientierung bezogen ist, ne? Ach, hör mal, für einen Schwulen machst du das ja ganz gut. All das ist tatsächlich schon sexistisch, ja.
Ja, das ist ja interessant. Und wie gibt man dann Komplimente? Ja, ich finde es total spannend. Wie gebe ich Komplimente, die nicht sexistisch sind? Also, außer dass ich sage, der Rock, also ich kann
Ja.
nicht sagen, der Rock steht dir gut. Oder ist das?
Genau, das wäre total neutral auf die Sache an sich bezogen,
Auf
ohne
den
die
Rock.
Person, ne, einerseits zum Objekt zu machen oder in ihrer Attraktivität hervorzuheben oder zu demütigen oder sie zu sexualisieren. Und gleichzeitig ist genau dieses Komplimente-Ding etwas, was ja häufig auch ganz stark dafür sorgt, dass Menschen sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen. Oder das ist doch übertrieben. Jetzt kann ich nicht mal mehr freundlich sein. Wie gesagt, es kommt immer auch auf die empfangende Person an, wie sie das Ganze einschätzt oder wie sie das bewertet, wie sie sich fühlt. Nur das wissen wir natürlich nicht in dem Moment, wo wir ein Kompliment geben, was sich vielleicht auch auf den Bauch, den Busen, den Po, was auch immer bezieht. Insofern wäre ich da schon vorsichtig und würde mich, ne, wenn es um Kleidung geht, wirklich auf die Kleidung beziehen. Oder aber, wenn es auch darum geht, dass jemand die Arbeit gut macht, dann wirklich auch auf die Arbeit beziehen. Ne, und eben nicht sagen, ach Mensch, du, für eine Frau machst du das ganz gut oder was auch immer es da geben kann, sondern zu sagen, ganz ehrlich, das hast du richtig gut gemacht.
Ja, ich glaube, das ist wohl noch mit am eingängigsten. Ich glaube wirklich, dass mit den Komplimenten, vor allen Dingen, wenn wir jetzt kulturell mal gucken, ich habe ja lange in Argentinien gelebt und wenn ich dann auf der Straße lang ging, wurde ständig gepfiffen. Also bin ich an einer Straße lang gegangen, ohne dass Menschen, die wirklich irgendwie in der Konstruktion gearbeitet haben, nicht gepfiffen haben.
Also ich erinnere mich auch, also so wie ich schon sagte, Sexismus verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Ich bin jetzt 47, mir wird nicht mehr nachgepfiffen und das erleichtert mich auch sehr. Als ich allerdings ein junges Mädchen war, ne, gerade so das Alter von 12 bis 20, da sind junge Frauen sehr vulnerabel, was dieses Nachpfeifen, Nachrufen, Kommentieren angeht, also auch das sogenannte Catcalling. Und das kann ja sogar etwas sein, was wir vielleicht auch wirklich als Kompliment auffassen in dem Moment, was uns nicht bedrohlich erscheint, ne? Kann aber auch anders wirken. Nur egal, wie wir es aufnehmen, es hat eine Wirkung auf uns als Person. Denn wir werden ja nicht als Person mit dem, was wir sind, gesehen und komplimentiert, sondern aufgrund unseres Aussehens oder unseres Geschlechts. Und auch wenn es in dem Moment für uns in der Wahrnehmung her nicht gewalttätig oder übergriffig ist, macht es unterbewusst ganz, ganz viel mit uns. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum dieses Nachpfeifen oder was über die Straße rufen in Ländern wie zum Beispiel Spanien mittlerweile strafbar ist. Das hat eine riesengroße gesellschaftliche Auswirkung, ne? Also natürlich gab es auch gerade auf bestimmten spanischen Inseln wie Mallorca und bestimmten Stellen wie dem Ballermann gab es da einen Riesenaufschrei vor einigen Jahren, als dieses Gesetz tatsächlich dann ins Laufen gebracht wurde. Und es gab auch viel Auseinandersetzung mit TouristInnen. Mittlerweile hat sich das gelegt und wir sehen die gesellschaftliche Auswirkung, nämlich dass sexualisierte Gewalt in Spanien von den Zahlen her sich deutlich unterscheidet als in Deutschland, weil die Anfänge, die eben durch genau sowas passieren und die gesellschaftliche Normalisierung solcher Taten nicht mehr stattfindet, sondern weil es eine ganz klare Grenze gibt. Und weil sich betroffene Personen wehren können, das ist auch ganz wichtig, weil sie eine Handhabung haben.
Ja, und ich darf noch einmal kurz fragen, Catcalling ist was genau?
Genau, das ist Nachpfeifen,
Das kann
Nachrufen auf offener Straße, kommentieren, also auch, ne, was du gerade sagtest, hinterherpfeifen, aber auch sowas wie, ey Süße, wie wär's mit uns beiden oder was nimmst du die Nacht oder geiler Arsch? All sowas gehört
Ja,
dazu.
okay.
Ja.
Und das hat sich, was hat sich jetzt verändert? Auf Mallorca sind die Zahlen dann, also gibt oder anders ausgedrückt, gibt es eine Korrelation, wo ich sag mal, genau diese Phänomene, dieses Pfeifen und alles, dass dort mehr Hand, also körperliche Übergriffe stattfinden als in Ländern, wo das nicht so ist?
Genau, in den Ländern, wo Catcalling strafbar ist, ist es tatsächlich so, dass es zu natürlich mehr Anzeigen kommt auf der einen Seite, andererseits aber auch tatsächlich zu weniger Übergriffen, gerade wenn wir jetzt in der Langzeitbetrachtung sind. Also wir können jetzt leider noch nicht über jahrzehntelange Beobachtung sprechen, aber was man jetzt kurzfristig sehen kann. Und es ist so, das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn wir sexualisierte oder sexistische Werbung sehen, diese Bilder, dieses Tolerieren solcher Taten in unserer Gesellschaft führt dazu, dass wir nochmal unbewusst eben auch bestimmte Rollenmuster annehmen, dass wir Personen mit bestimmten Attributen verbinden, ne? Also Frauen, die auf der Straße angemacht werden dürfen, die also verfügbar sind, in Anführungszeichen. Wenn das verändert wird, ändert sich auch das Bewusstsein für Übergriffigkeiten und es ändert sich auch das Bewusstsein dafür, dass diese Übergriffe gestoppt werden müssen. Und genau das passiert, weil auf einmal gibt es ein viel größeres Allyship, also Verbündete, die einschreiten, wenn sie was beobachten, wenn sie was sehen, die betroffene Personen unterstützen.
Spannend.
Ja.
Und ich sage immer, ich kann, ich, also womit ich total mitgehen kann, ich finde es auch total schwierig, wenn es nicht einvernehmlich ist, also so Komplimente, die nicht einvernehmlich sind. Ich weiß, ich bin, also ich bin nicht wortkarg, wenn mir da irgendjemand um die Ecke kommt, dann kriegt er schon einen Spruch. Gott sei Dank gehöre ich tatsächlich eher zu den wenigeren, die angesprochen wird, weil mir wurde mir früher schon gesagt, so natürliche Arroganz. Das ist aber so lustig.
Ja,
Meine
manchmal
Schwester,
ist das hilfreich.
ja, meine Schwester sagte immer, also meine Freunde, die waren alle irgendwie, die denken alle, du bist arrogant. Dann sage ich, ja, zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein ist ein schmaler Grat, kann ich hervorragend mitleben.
Absolut. Und das ist es auch. Also es gibt ja auch manchmal so diesen Mythos vom perfekten Opfer. Ganz ehrlich, das gibt es nicht. Ja, also auch Menschen, die ganz selbstbewusst sind, können betroffen sein und sind auch betroffen. Es kann natürlich aber helfen, wenn ich einfach eine gewisse innere Haltung habe. So, ne? Das hat sicherlich auch eine Auswirkung auf Tatpersonen. Wobei auch das ist ein ganz, 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 ganz schmaler Grat. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das würde ich auch
Genau.
niemals so sagen, dass das
Genau.
überhaupt nicht. Wir hatten uns ja, als wir uns kennenlernten im Gespräch, hatte ich ja auch gesagt, also ich wurde auch dreimal überfallen. Da hat jetzt das, also das
Genau.
war scheißegal. Und beim letzten Mal wurde es handgreiflich, nicht im kompletten, also
Ja.
kein, ich weiß gar nicht, wie, da haben wir beide auch drüber gesprochen. Es ist ja egal, ob es dann zum sexuellen Akt kommt oder ob es wirklich der Übergriff ist, überhaupt das Anfassen. Und ich habe ja jahrelang, und das war ja dieses, auf dieser Körperebene, dass ich diese Schritte noch, also jemand, der hinter mir ähnlich gelaufen ist wie vor dem, ich bin zur Seite gegangen, mein Körper hat sofort Schockstarre. Das war schon auch
Ja.
echt abgefahren.
Ja,
Also.
das ist einfach so ein tiefes Trauma, ne? Und deshalb finde ich es auch nochmal so wichtig und auch so gut, dass wir darüber auch sprechen. Denn ganz häufig erleben wir ja auch, dass gesagt wird, du musst dich nur selbstbewusst verhalten. Und nochmal, ich denke, Selbstbewusstsein hilft auch bei der Verarbeitung solcher Sachen, ne? Das ist schon gut. Und deshalb machen wir ja auch ganz viel Empowerment. Nur wir können noch so viele Selbstverteidigungskurse besucht haben und wir können noch so sehr gegen sexualisierte Gewalt sein und wir können noch so sehr bestimmte Orte, Verhaltensweisen, Kleidungsstile vermeiden. Wir können trotzdem Betroffene werden. Und
Ja.
Ne, also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung für eine Tat, die trifft immer, immer, immer die Tatperson.
Ja.
Und niemals die betroffene Person. Völlig egal, was vorher gelaufen ist, in welcher Beziehung diese beiden Menschen zueinander standen. Und das ist an dieser Stelle unendlich wichtig. Nur wir versuchen natürlich auch gesellschaftlich häufig Gründe zu finden, warum die betroffene Person vielleicht trotzdem eine Mitschuld trägt, damit wir, wenn wir uns eben anders verhalten, dann nicht Betroffene werden. Also wir versuchen uns so eine Kontrolle zu erkaufen, die wir ja gar nicht haben, ne? Und deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir vielleicht auch nochmal auf diesen unternehmerischen Aspekt zurückkommen, wo vielleicht eine Kollegin sagt, ach du, das hör mal, das macht mir gar nichts aus, wenn der mich als sexy Hexi irgendwie beschreibt, der Kollege. Aber einer anderen Kollegin macht das vielleicht sehr wohl etwas aus, auch wenn sie das nur hört. Und deshalb ist es so wichtig, es wirklich zu stoppen, schon im Kleinen. Denn ne,
Absolut.
was ja eben Tatpersonen auch sehr häufig machen, ist, dass sie ihre sexualisierten Gewalttaten, ihre Sexismen ausweiten. Ne, vielleicht ist es erst die Umarmung zur Begrüßung, dann ist es die Umarmung zur Begrüßung und die Hand an der Taille. Und dann geht es immer weiter und immer weiter. Und Tatpersonen gucken ja auch, wie reagiert denn das Umfeld eigentlich darauf? Wenn ich jetzt einen sexistischen Blondinenwitz mache, lachen die KollegInnen? Sagt irgendjemand was? Schauen alle betreten weg? Und wenn niemand etwas sagt, dann wird das von diesen Personen häufig als Zustimmung empfunden und sie weiten ihre Taten aus. Und dann ist es irgendwann normal, dass sich diese Person so verhält. Und dann wird es auch immer, immer schwieriger, was zu sagen. Also entweder selber zu der Person oder aber auch das zu melden. Weil jetzt haben wir das vielleicht schon jahrelang irgendwie durchgehen lassen. Puh, das jetzt noch zu melden, ist irgendwie schwierig. Dann hat man wieder das Gefühl, jetzt komme ich wieder in eine Rechtfertigung, dass ich eine Meldung mache, dass ich eine Person als Tatperson anspreche oder da auf einen internen Prozess und auf eine Aufklärung hinarbeite. Dann bin ich wieder das Problem. Oh, und all das ist so komplex im Endeffekt, dass ich immer nur wieder sagen kann, es ist ganz, ganz wichtig, sich erstmal über diese ganzen Dynamiken bewusst zu werden, die da einfach auch so automatisiert in uns ablaufen.
Ich glaube, also alleine bei mir, also wo ich ja froh drüber bin, dass ich lernen durfte, alles, was für mich okay ist, heißt nicht, dass das für andere okay ist. Es ist halt einfach wichtig. Und in meiner Rolle, in meiner jahrelangen Rolle als Personalchefin, allein auch im interkulturellen Kontext, sind einfach Sachen, die sind das, was für uns normal ist, heißt, also ich war in Argentinien, ganz anderes Arbeiten, ganz anderes Thema. Da gibst du auch im Arbeitskontext zwischen nicht bei allen Firmen, aber Küsschen, Küsschen. So, das wäre in Deutschland nicht denkbar. So, da, und auch da ist ja viel weiter, dass geguckt wird, hey, bei wem machst du das? Wo ist es angemessen? Ne? Das, und in China, als ich da war, war es ganz anderes. Da war wirklich, war in einer Firma, da waren die Frauen mit dabei, weil es eine Firma war, die im es passt so schön zum Thema. Ja, Webseiten aufgebaut haben für alles, was im Bereich Sexismus ist. Ne? Da gibt es ja, also es ist ja eine florierende Branche, alles, was für Pleasure ist. Da einfach zu gucken, ob die Frauen damit d'accord sind, wenn die Männer zwischendurch nackte Frauen sehen. Also das war so, das war nochmal auch nochmal ein ganz anderer Umgang. Wie ist das aber? Und das finde ich ja auch spannend. Ich überspitze jetzt mal. Was ist denn aber, wenn jetzt ein junges Mädchen, naiv wie sie ist, hat den kürzesten Rock an, also wirklich Klischee jetzt hier, und dann das Töpfchen und wie man so aussieht, ich überspitze Barbie. Und die provoziert jetzt, und das ist egal, die muss ja gar kein Mann, kann ja eine Frau provozieren, irgendein Gegenüber. Inwiefern könnte denn ein Täter dann eine Einladung verstehen? Also ist das nicht so, ich finde das so schwierig manchmal, gerade bei jungen Menschen, die noch so sehr in der Pubertät sind, wo ich manchmal denke, oh, Mann, lass uns mal drüber sprechen, ganz ehrlich, dein Verhalten war gerade missdeutig, ganz dolle. Also was macht man denn da? Wie ist denn da das Thema?
Also auch da gilt natürlich, selbst wenn jemand das als Einladung versteht, ist selbst eine Einladung noch kein Konsens. Na, also auch dann müsste
Naja.
immer noch die Frage da stehen, hör mal, verstehe ich das gerade richtig? Möchtest du, ne, mit
Angesprochen
mir aktiv werden, wie auch immer?
Ja.
Es ist natürlich, und das höre ich ganz häufig auch, ne, wenn ich mich mit anderen Leuten
Ja.
darüber unterhalte, diese Frage, wie machen wir das? Im arbeitsrechtlichen Kontext gibt es in einigen Bereichen ja auch Kleidungsvorschriften, gerade wenn es in pflegerischen Berufen ist, um eben auch sowas zu umgehen. Nichtsdestotrotz darf jede Person anziehen, was sie möchte. Und sei es die Hotpants und das kurze Top und die Stöckelschuhe und der knallrote Lippenstift,
Ja.
ohne dass sie Betroffene einer sexualisierten oder sexuellen Gewalttat wird.
Ich meine, oh, also ich meine noch gar nicht die Gewalttat, ne? Ich meine, also ich
Ja.
auf das, also ja, das, also das steht für mich, ich stelle mir schon vor, wenn, also da einfach so dieses und dann dieses Flirten und dann
Ja.
sagt die andere Person, Mensch, das wäre ja schon was. Also das
Ja, und das ist natürlich einerseits, wenn die Person, die sich so kleidet, tatsächlich das manipulativ einsetzt, dann ist das natürlich Manipulation.
Ja,
So,
das
das ist ganz, ganz klar. Also das ist auch nicht okay. Andererseits müssen wir auch ein bisschen gucken, wo legen wir auch da wieder die Verantwortung hin, ne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dort ist ja das Beispiel in der Schule. Also ein Mädchen so gekleidet, wie ich es gerade beschrieben habe, geht zu ihrem Lehrer und der Lehrer versteht das als Einladung und macht ihr Komplimente, legt ihr den Arm um die Schulter, wird sexuell aktiv oder möchte mit ihr sexuell aktiv werden. Ganz ehrlich, dann zu sagen, na ja gut, aber sie hat sich ja auch so angezogen und so verhalten, entmündigt ja auch in diesem Fall Männer. Männer sind doch keine Opfer ihres Sexualtriebs.
Ja, ne.
Also auch ein Mann, ja, kann in der Situation doch bitte sein Gehirn anschalten und sagen, alles klar, zum einen bin ich Lehrer, ich bin erwachsen, sie ist irgendwie Kind, sie darf anziehen, was sie möchte. Wir haben in Deutschland keine Schuluniform. So, und ich komme damit klar. Es ist total schwierig und natürlich haben wir häufig die Tendenz, und das hat ja auch Sinn zu sagen, Mädels, die ihr nun mal deutlich häufiger betroffen seid von sexualisierter Gewalt und Sexismen als Jungen, sorgt dafür, dass euch das nicht passiert. Und deshalb.
Ist das tatsächlich so? Ich finde ja immer wieder spannend. Wir gehen davon aus, dass das so ist. Inwiefern es denn da auch die Dunkelziffern gibt. Also
Ja.
logisch würde ich auch sagen, ich glaube ja, Frauen. Und trotzdem kann ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, ob es wirklich so krass abweicht oder ob man nicht auch wir Frauen oder dann doch nicht. Also weil wenn es schon das ist, dieses kleine, ich weiß noch, dass bei uns in der ehemaligen, da war ich in Anstellung, da war damals das Reden, wir waren am Strand. Und sind dann nicht mehr hingegangen, weil einer der Geschäftsführenden wirklich einfach sehr attraktiv aussieht und er gesagt hat, also das, und der hat das wirklich mit aller Demut gesagt, hat gesagt, ich gehe so viel zum Sport, aber wenn ich jetzt schwimmen gehe mit meinem Team, die gucken mich an die ganze Zeit und das ist also, wie kriegen wir da so eine Grenze gut rein? Und
Ja.
also, ne, das ist so, du hast, also es ist jetzt mal, guckst den an und denkst, ja, schön, kannst du
Auf
auch mal
jeden
nach links und
Fall.
rechts gehen, ne? Also das ist, deswegen.
Auf jeden Fall. Also die Dunkelziffer ist natürlich bei beiden oder bei allen Geschlechtern
Ja.
ganz, ganz groß, sowohl bei Männern, Frauen als auch nicht-binären Personen. Das ist ganz klar. Und ich denke, dass wir auch Männer und Jungs als Betroffene sexualisierter Gewalt noch gar nicht genug im Blick haben. Ganz bestimmt sogar.
Ja.
Was Studien zeigen, ist, dass sich manchmal die Formen sexualisierter Gewalt, die Betroffene unterschiedlichen Geschlechts erleben, unterscheiden. Dass zum Beispiel Männer dann häufiger bestimmte Komplimente bekommen, Frauen eher Textnachrichten und all sowas. Da gibt es schon Forschung und die wird auch ausgeweitet. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Frauen einfach schon aufgrund unseres patriarchalen Systems und bestehender Machtstrukturen häufiger Betroffene sind, ohne dass ich das bei Männern und Jungen irgendwie negieren möchte. Ich habe da selber zahlreiche Beispiele und bin absolut dafür, dass wir da auch Forschung und Aufklärung vorantreiben. Nur um nochmal auch zurückzukommen, Ja, es macht Sinn, dass wir Selbstverteidigungskurse besuchen, dass wir uns vielleicht, wenn wir abends rausgehen, am Telefon begleiten lassen, dass wir in bestimmten Situationen weite Kleidung anziehen, um uns zu schützen. Nur es darf doch nicht unsere Verantwortung als betroffene Personen sein, dass wir uns einschränken, dass wir bestimmte Sachen, Personen und so weiter vermeiden, dass wir uns selber nicht ausleben dürfen, damit wir eben nicht Betroffene werden und Opfer
Total,
werden.
total.
Ne? Also das finde
Ja.
ich einfach auch noch mal ganz wichtig. Und im Moment ist es noch so. Und es ist auch sinnvoll, dass wir uns selber schützen, weil wir sind noch nicht so weit, dass wir immer geschützt werden und dass Tatpersonen konsequent ne, bestraft werden und zur Verantwortung gezogen werden. Und trotzdem glaube ich, ist es ganz wichtig, es noch mal kognitiv klar zu kriegen, dass es eigentlich anders sein müsste
Na,
in
also was,
einer idealen Welt.
total, also was ich ja schon hilfreich finde und deshalb sprechen wir auch drüber, ist immer wieder auch, wo startet denn eigentlich? Und ich finde dieses, also ne, alleine dieses Beispiel, was du gebracht hast, ne, deine Beine sehen da drin sehr schön aus. Ich finde so, da startet es schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass da einfach eine Unwissenheit ist, also häufig die Unwissenheit und dann auch, wie du schon sagst, und ja, egal wie ich aussehe, habe ich dir den Konsens gegeben. Also hast du eine Frage gestellt, wo ich ja oder nein sagen kann? Und das hört sich so plakativ an, aber es ist ich und ich finde es so wichtig. Gott sei Dank, ich wurde ja nie sexuell körperlich. Wirkt, also, und auch hier wieder, ne, wir beide, ich habe das letzte Mal schon so gerungen, ja, ich wurde angefasst, aber es war nicht der sexuelle Akt an sich. Und trotzdem hat es Jahre gebraucht, bis mein Körper wieder normal reagiert hat. So, ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert ist, egal, also egal welcher Mensch, dem irgendwas passiert, wo es wirklich noch, und dann ist, und da haben wir auch drüber gesprochen, und es entscheidet keiner, was schlimmer ist. Also auch da total, und das ist das, ich, also dieses, und da würde ich jetzt auch noch mal drauf kommen, das ist jetzt ein bisschen weg vom Unternehmertum, aber ich finde es total wichtig, weil wir auch alle Teil dessen sind in Social Media. Also ich finde, das geht so schnell gerade. Wir sind ja gerade wieder so sehr im Verbildlichen von allem, das war ja vorher gar nicht so schnell. Das ist ja so schnelllebig, dieses Fake, Fake, Fake. Also das zahlt doch eigentlich noch mehr wieder in diese Kerbe rein, wo du sagst, Leute, davon bitte ein gesunder Umgang.
Ja, absolut. Also ich erlebe schon in den letzten Jahren, dass sich viel tut, dass viele Menschen sich auch dagegen aussprechen, Beispiele zeigen, sowohl negativ als auch positiv Beispiele, dass viel darüber diskutiert wird. Und gleichzeitig erlebe ich allerdings auch ganz, ganz viele Rückschritte, ne, zum Thema Gleichberechtigung oder wie du auch sagst, was ist Fake, was sind Fake News, was ist mit Body Positivity, Sexismen, patriarchale Systeme und so weiter und so fort. Also ich beobachte das auch gerade mit großer, großer Sorge und habe auch noch keine Lösung, außer immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
Ja.
Immer wieder, ne, den Finger auch draufzulegen, sich wirklich miteinander zu verbinden und zu verbünden, genauso wie wir es auch heute hier tun, miteinander zu besprechen, ne, verschiedene Ebenen auch ineinander zu kriegen. Und weil du auch sagtest, uns hören auch Eltern zu, auch wirklich mit Kindern über dieses Thema zu sprechen. Das ist total unangenehm auch manchmal oder es fällt uns sehr schwer. Es ist ja auch sehr, sehr tabu behaftet, auch sehr schambehaftet. Und gleichzeitig ist es unendlich wichtig. Und darüber haben wir auch in unserem Vorgespräch gesprochen. Und ich als Mutter erlebe das. Mein Sohn ist mittlerweile in der Pubertät. Und wir haben jetzt dreimal bereits in seiner Kindergarten- und Schullaufbahn sexualpädagogische Tage mitgemacht. Und ich finde es super, dass es das gibt. Ich finde super, dass sie ganz früh anfangen, dass die Kinder wirklich lernen. Ne, was ist Konsens? Wie benutze ich Kondome? Wie entstehen Kinder? Also wirklich, wirklich gut. Nur was in keiner dieser drei Fortbildungen für diese Kinder und Jugendlichen war, war das Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich Übergriffe erfahre? Wo finde ich Hilfe? Und was kann ich tun, um mich zu wehren? Ne, es wird zwar die Sache gesagt, okay, was wäre denn für dich ein sexueller Übergriff? Aber danach geht es nicht weiter. Und ich erlebe im Freundinnenkreis meines Sohnes mittlerweile, dass es zu Übergriffen kommt. Und dass eben diese Jugendlichen nicht wissen, was sie tun können, an wen sie sich wenden können. Und da stelle ich mir die ganz große Frage, warum wird das nicht mit aufgenommen, kindgerecht, ne, irgendwie verarbeitet, produziert für die Jugendlichen, gerade in diesem Alter ab 12, wenn sie selber noch mal anders auch sexuell aktiv werden, miteinander auch aktiv werden. Und sich ganz bewusst darüber zu sein, was geht nicht, wie kommunizieren wir darüber und was kann ich tun, wenn ich da ein schlechtes Bauchgefühl habe.
Ja, Wahnsinn. Lass uns mal in Aktion gehen. Also wenn wir auf Unternehmensebene gucken und dann gucken wir auch noch mal so aus Elternsicht. Du hast ein paar Mal gesagt, das AGG, das ist ja für jeden Personaler total wichtig. Ja, aber und also
voll.
Wissen wir die Frage, also wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe mit Sicherheit mal den einen oder anderen Spruch gedrückt. Vor allen Dingen, ich beschäftige mich auch erst seit ein paar Jahren damit, wie weit geht es und wo hört es dann auf? Ne? Das ist einfach, wo ist der Startschuss? Was kann ich denn als im Bereich Personal, wo kann ich denn anfangen?
Ich kann zum einen bei mir selber anfangen. Also nochmal meine eigene Haltung innerlich und vor allen Dingen auch äußerlich überprüfen. Ne? Sei es, wenn ich im Recruiting bin, wie sortiere ich aus, wen stelle ich ein, wie führe ich bestimmte Interviews, wie ist das Onboarding. Ich kann auch nochmal überprüfen, gibt es Situationen, Personen, Meldungen, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, die in das Thema Diskriminierung oder eben auch sexuelle Belästigung reinfallen. Wie gehe ich damit um? Wie gehen wir in unserem Team damit um? Und auch nochmal ganz klar zu gucken, welche Pflichten habe ich laut AGG? Also zum einen aktive Prävention, nicht erst, wenn was passiert, auf einmal zu schulen und ne, irgendwie das AGG auszulegen, sondern wirklich bevor was passiert. Richten wir wirklich immer Beschwerdeverfahren ein oder leiten wir diese ein, wenn eine Meldung vorliegt? Sensibilisieren wir unsere Führungskräfte und die Beschäftigten? Und vor allen Dingen haben wir auch ein Schutzkonzept, was wir umsetzen. Insbesondere mit einer Ansprechperson, die auch tatsächlich nicht einfach nur bei HR angegliedert ist, weil das ist ja sowieso Personalkram, sondern die dafür auch tatsächlich ausgebildet wurde. Und das muss keine jahrelange Ausbildung sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden und einfach zu wissen, eine Sicherheit für sich zu entwickeln. Ne? Was tue ich denn, wenn jemand auf mich zukommt? Ich glaube, das sind so ganz wichtige Reflexionsschritte nochmal und sich auch bewusst zu sein.
Ja.
Im Moment ist es so in Deutschland, es gibt diese Pflicht, aber diese Pflicht wird nicht kontrolliert, ob sie umgesetzt wird oder nicht genug, wie ich finde. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht umgesetzt wird, gibt es keine Sanktionen für die Unternehmen. Das schützt Unternehmen im Moment und gibt denen ein bisschen Freifahrtschein. Ich denke allerdings, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Insofern sind Unternehmen und gerade auch PersonalerInnen wirklich gut beraten, wenn sie sich selbst reflektieren und wenn sie auch als Vorbild und MultiplikatorInnen vorangehen. Ne? Also wenn ich einen Spruch mitkriege, wenn ich was beobachte, da wirklich eine Grenze zu setzen und zu sagen, du hör mal, das, was du da gerade gesagt hast, finde ich unter aller Sau, geht überhaupt nicht, ist in diesem Unternehmen nicht geduldet und ich wünsche mir, dass du in Zukunft so einen Spruch lässt. Ansonsten sprechen wir uns wieder.
Ja, ich glaube, wo wir starten, also ich höre auch noch mal rum, ist tatsächlich, ab wann beginnt es? Weil, also da schwimmen wir ja auch gerade, dass wir sagen, okay, sexualisierte Gewalt, Sexismus, Diskriminierung, also das ist ja, unter der Diskriminierung gehört ja dann auch das ganze Thema Sexismus und das ist ja gerade etwas, was wir vielfältigst besprechen. Und ich finde vom Sprachgebrauch her oder so von dem, und das ist, glaube ich, auch, das merke ich auch, ich unterstelle erstmal niemandem eine böse Absicht. So, das heißt, es gibt natürlich Fälle, wo man das weiß. Also es gibt natürlich immer so die Hardcore-Fälle, wo man weiß, alles klar. Da, also auch da wieder sehr klischeehafte Bilder, die wir auftun können, wo wir wissen, okay, das ist jetzt wirklich, also das ist mit voller Absicht. Aber so im Büro ist es, glaube ich, noch mal häufig der Punkt. Und als Geschäftsführer, was mache ich? Was ist da so meine?
Als Geschäftsführerin habe ich die absolute Verantwortung, das AGG umzusetzen und tatsächlich mir und dem Unternehmen und den Mitarbeitenden zuzutrauen, mit diesem Thema verantwortungsvoll umzugehen. Heißt, ich höre häufig, oh Gott, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wenn wir einen Vortrag, eine Schulung, was auch immer dazu anbieten, Poster aufhängen, dann öffnen wir die Box der Pandora. Ganz ehrlich, habe ich bisher noch nicht erlebt, sondern häufig war es so, dass irgendwo schon ein Fall schlummerte. Und da war die große, große Sorge, wenn wir das jetzt angehen und es meldet sich dann eine Person, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen und wir müssen vielleicht auch personelle Konsequenzen ziehen. Ja, das kann sein. Gleichzeitig, wenn ganz klar signalisiert wird, wir übernehmen Verantwortung und wir stellen uns unserer Verantwortung, dann stärkt das nicht nur das Unternehmen, sondern es ist ja auch aktive Prävention. Ja, TäterInnen, ne, werden gegebenenfalls aus dem Unternehmen entlassen, Betroffene werden geschützt, andere Tatpersonen bekommen auch ein ganz klares Signal, wie wir hier mit umgehen in den Unternehmen. Und wir stärken ganz klar die Arbeitsatmosphäre und den langfristigen Erfolg. Das zeigen auch ganz, ganz viele Studien. Also insofern haben Geschäftsführer nicht nur aus ethischer, moralischer und rechtlicher Sicht die Pflicht, etwas zu tun, sondern auch, wenn sie lang- und mittelfristig den Erfolg ihres Unternehmens stärken wollen.
Ja, es kommt ja auch, ne? Also ich sehe das auch und finde das ganz und gehe da mit dir mit. Ich meine, also ich bin jetzt schon lange nicht mehr in der klassischen Anstellung. Ich meine, ich hatte da auch mal einen Fall, dass da was war. Ich hatte das aber auch mal, dass da war ich im Interimsmandat, da hat die geschäftsführende Person doch tatsächlich zu mir gesagt, also hast du dir mal das Bild angeguckt, die Person können wir da nicht einstellen für einen Empfang.
Ja, auch sowas
Da habe
ist
ich
übrigens totale
Da
Diskriminierung.
habe ich meinen Geschäftsführer angeguckt und hab wieder gesagt, und jetzt überleg bitte nochmal, mit wem du gerade sprichst. Und dann guckt er mich an und dann sage ich 3, 2, 1. Und dann sagt er, ja, Elisabeth, sag ich genau. Und jetzt sagst du mir, dass ich die Person nicht kennenlerne wegen dem Foto.
Ja, das ist,
Sorry.
und es, ja, und es ist halt echt irgendwie noch relativ normal, ne? Also auch wenn ich ganz viele Leute in HR erlebe, die das gern ändern wollen, aber es wird eben doch von oben gedeckelt und es ist ganz häufig wirklich auch die Sorge vor Veränderung, die Sorge davor, diesen Weg vielleicht nicht mitgehen zu können, sich selber seinen Sachen zu stellen. Und ich sage immer, es geht, natürlich wäre eine perfekte Welt das Ideal. Nur bei diesem Thema geht es an erster Stelle nicht um Perfektion. Es geht darum, aufmerksam zu sein, bewusst zu sein und zu verändern. Und was du auch eben schon sagtest, finde ich noch mal ganz, ganz wichtig zu betonen. Nicht jede Person, die einen sexistischen Witz macht, ja, ist eine Straftäterin. So, sondern das kann auch passieren und das passiert mir sicherlich auch, dass ich mal einen Spruch bringe, wo ich hinterher denke, ui, 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 den hätte ich jetzt nicht bringen sollen. So. Das ist in Ordnung. Wir tun das nicht alle aus böser Absicht heraus, sondern wir tun das auch aus bestimmten Denkmustern, auch aus bestimmten Prozessen, die in unserem Hirn ablaufen. Was wir aber sehr wohl tun können, ist, wenn wir ein Feedback bekommen oder selber ein Gefühl bekommen von, oh, ich glaube, das war nicht gut, darüber nachzudenken, das anzusprechen, das miteinander zu besprechen, damit es eben nicht nochmal vorkommt. Und in Unternehmen, in denen das passiert, können Mitarbeitende ganz viel mit sich selber klären. Und dann kristallisieren sich aber auch die Personen heraus, die eben trotz eines Gespräches, trotz eines Feedbacks ihr Verhalten nicht verändern. Und auf diese Personen müssen wir dann das Augenmerk legen, weil das sind häufig Personen, die das ganz strategisch über Jahre hinweg schon machen.
Ja, ich glaube, das Thema ist so neu nicht. Es kommt jetzt, es ist einfach jetzt an der Zeit, dass wir uns die Zeit nehmen, uns diesem Thema zu widmen. Und es wird allerhöchste Zeit. Genauso wie das Thema Inklusion und Diversity und da ist ja ganz viel oder gendergerechte Sprache. Und ich kann das auch sehen, dass manche Menschen müde sind. Ich versuche, und jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe auch Geschäftsführer gesagt, verdammt. Und
ist okay.
trotzdem ist es aber so, ich stehe dazu. Also es ist
Ja.
auch mich persönlich, und das ist auch das, was viele erschreckt. Die sagen, ja, aber gerade du bist doch so der Inbegriff von Feministin, in Anführungszeichen, ne? Solomama und Unternehmerin. Und ich mach's jetzt, und das ist so ein bisschen, dass ich bin halt nie wirklich betroffen gewesen von dieser, ich sag mal, sehr, obviously sehr gängigen Diskriminierung in Anführungszeichen. Also so, ich bin da gar nicht so betroffen gewesen. Auch als Frau, selbst wenn mir mal irgendwas passiert ist, ich war schon immer sehr kess und sehr, dass ich die Leute angeguckt habe, gesagt, es ist jetzt hier ein Business-Theater, also sorry, ne? Also mit mir schon mal gar nicht. Aber das meine ich ja, das ist halt einfach, war schon immer mein Naturell. Und deswegen bin ich in diese ganzen anderen, also habe ich über die Jahre jetzt diesen anderen Blick nochmal entwickelt, wo ich schon merke, was so im Nachhinein schon sehr diskriminierend gewesen ist, war schon auch Argentinien, aber auch gar nicht bewusst. Also wenn ich mir das jetzt angucke, würde niemals einer von denen tatsächlich, sondern die sind auch wieder so groß geworden. Und das darf man da häufig nicht vergessen. Und es ist auch dieser interkulturelle Kontext, der so wahnsinnig herausfordernd ist, wenn ich das sehe. Auch ich habe jetzt in einer Firma, war ich mit vielen Menschen aus Kroatien zusammen. Da habe ich einen Tisch alleine. Und dann guckt der Mann mich an und sagt, na, du als Frau lässt dir aber auch nicht helfen, oder? Das meinte der gar nicht so. Das meinte der gar nicht so, aber so in seiner Kultur, und das hat ja auch viel Wertschätzung, trägst du in Anführungszeichen Händen, also da lässt du eine Frau nicht schwer tragen. So, das ist, das so, und in dem Moment dachte ich aber, so, und habe dann nichts gesagt, weil ich kann ihn sehen, ne? Ich weiß, aus welcher Brille er geschaut hat, aber es war schon irgendwie, ja, du, sag du
Ja,
ruhig.
pass auf, es gibt dafür nämlich einen Begriff, das ist der wohlwollende Sexismus. Wenn wir zum
Das
Beispiel
ist der Wohlwollen.
Frauen,
Ah ja, ah.
genau, das ist der wohlwollende Sexismus. Wenn wir zum Beispiel auch
Oh.
Frauen die Tür aufhalten, aber Männer nicht.
Ja.
Oder Frau eben die Tasche tragen, aber einem Mann nicht, weil Frauen dürfen nicht so schwer tragen, können nicht so schwer tragen. Also wenn es einerseits so etwas wie eine Wertschätzung, wie du auch gerade sagtest, gibt, das andererseits aber auch wieder degradierend ist. So, weil,
Ja.
hey, du kannst mir gerne die Tür aufhalten, mache ich auch gerne, aber ich mache das für Männer und Frauen. Das ist der Unterschied wieder an der Sache. Und natürlich ist das abhängig davon, in welcher Kultur sind wir aufgewachsen, in welcher Generation sind wir aufgewachsen, welche Erlebnisse hatten wir, welche Erfahrungen, welche Peer-Groups haben uns umgeben. Ja, wie waren meine Mutter, mein Vater? Also da spielen ganz, ganz viele Einflüsse eine Rolle und es ist auch ganz bestimmt ein Thema, was wir nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen lösen können.
Nee.
Ich glaube oder ich bin der Meinung, Aufklärung ist hier das Wichtigste, ein Bewusstsein zu entwickeln und zu gucken, in welchem Bereich betrifft es mich oder in welchem Bereich kann ich auch aktiv dafür eintreten, dass es sich ändert. Also dass vielleicht auch meine Kinder, meine Enkelkinder, die Kinder meiner Freundinnen werden können, was sie wollen, sich sicher fühlen können. Jungs, die pinken Nagellack tragen und Mädchen, die Piraten sind. Also bitte, ja, dass wir einfach Mensch sein können in unserer ganz individuellen Persönlichkeit, egal wer wir sind, wie wir das ausdrücken, und was uns gefällt oder auch nicht gefällt. Ja.
Ja, und das Schöne ist ja, wir sind auf dem Weg dahin. Wir haben einen, das sage ich auch, habe ich den Eltern auch gesagt, so ein Kita-Kind bei uns, der liebt Pink. Ich finde das so großartig, wirklich. Der liebt auch Kleider.
Ja, bitte feiert ihn.
Und
Feiert ihn und feiert auch Mädchen, die sich dreckig machen.
genau, also gar nicht ihn persönlich, weil für ihn ist das ja normal, aber ich
Ja.
finde diesen Umgang der Eltern, dass die da so unglaublich wertfrei mit sind,
Ja.
weil jetzt sind wahrscheinlich viele, die sagen, na, aber ich werde auch wertfrei. Die Wahrheit ist, ich ich traue mir zu, dass ich wertfrei bin, aber ich, also ob ich richtig wertfrei bin, weiß ich ja erst, wenn es da ist.
Es ist schon manchmal schwierig, ne? Weil manchmal geht es auseinander, was wir selber empfinden und wie wir dann verhalten. Also wir haben da so eine kognitive Dissonanz und auch das ist übrigens völlig menschlich und völlig normal. Und genau, also ich hatte das zum Beispiel, mein Sohn hat auch ganz lange Pink geliebt. Und Pink ist übrigens von ganz vielen Kindern die Lieblingsfarbe, weil das mit einer der ersten Farben ist, die wir sehen können. Wird aber dann häufig einfach bei Jungs ausgemerzt. Also da gibt es dann einfach kein Pink mehr. Und ich hatte das bei meinem Sohn auch, der hat Pink geliebt. Bis in die Schule hinein hatte der alle oder ganz viel wirklich in Pink. Pinkes Fahrrad, pinke Quasten und so weiter und so fort. In der Schule veränderte sich das dann, weil da natürlich auch auf einmal die Peergroups nochmal ganz anders wurden. Und auch wenn das für mich, ich das sogar eher gefeiert habe, dass er Pink hat, ist aber ja auch das schon wieder so ein kleiner Twist im Gehirn. Ne? Wie du gerade sagtest, für ihn war das ganz normal. Ich habe es aber gefeiert. Also eigentlich müssten wir auf das Level kommen, dass es normal ist.
Normal ist. Das wird.
Das braucht noch.
Also ich glaube, das braucht noch und das ist ja das Schöne und dafür finde ich es so unfassbar wertvoll, dass du und auch andere Menschen für diese Themen so sehr losgehen. Also das, also ich finde das einfach sehr wichtig, dass wir da diese zumindest den Anspruch an uns selber haben, uns darauf einzulassen und zu sagen, ich höre mir das mal an und dann nehme ich es mit und reflektiere mal. Und gerade egal, also wir gerade in unserer Generation, ich finde, wir haben diesen Generationsauftrag. Also wenn wir schon die Umwelt hier auseinandernehmen, dann aber doch im Menschsein miteinander gut sind. Also ja. Wir haben ja jetzt das Privileg, gerade auch in Deutschland, wo wir die Zeit haben zu gucken, ist es denn jetzt noch adäquat, wie wir uns verhalten? Also wo gibt es denn die Veränderung? Und ja, andere Länder haben andere Themen. Ich versuche auch immer denen zu sagen, ja, es ist halt auch, ne, man, also nie, das ist nie gut, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen. Aber dass das in Deutschland noch passiert oder dass es in Deutschland solche Ausmaße, das finde ich, wir haben schon so viel erlebt, kollektiv gesehen, auf Ebene unseres eigenen Gedächtnisses und unseres, da dürfen wir uns wirklich, also mal wirklich noch weiter nach vorne bewegen. Und zwar im Schweinsgalopp.
Absolut. Und ich glaube, egal um welches Ism wir uns drehen oder auch sei es die Klimakrise und so weiter und so fort, es zahlt ja immer auf das gleiche Thema ein. Und das Thema ist Wertschätzung und Respekt. Vor dem Leben, vor anderen Menschen, vor anderen Lebewesen, vor dem Planeten. Ne? Also es zahlt immer auf das Gleiche auf. Und wenn ich eine Box anticke, dann öffnen sich auch ganz viele andere Boxen. Und natürlich kann das auch manchmal überwältigend sein. Und es kann auch das Gefühl geben von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, aber vielleicht ist dann genau das Thema Sexismus ein Thema, mit dem ich mich gut beschäftigen kann, mit dem ich auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit wieder erleben kann. Ne? Ich kann vielleicht nicht Unternehmen stoppen, irgendwie Öl zu produzieren oder in die Meere zu leiten oder was auch immer. Aber ich kann selber dafür sorgen, dass ich mit meiner Umwelt, mit den mich umgebenden Menschen eben nicht sexistisch umgehe oder dass ich Sexismus benenne. Das Gleiche gilt für Rassismus, Ableismus, also für alles Weitere, ganz genau. Und ich finde das ganz wichtig für unser eigenes Erleben auch von Selbstermächtigung. Wir haben so vieles, was uns ohnmächtig sein lässt, dass wir aber da was haben, wo wir selber wieder aktiv werden können und gestalten können.
Naja, ich gucke einfach noch mal so auf meine Notizen hier, weil ich einfach gerade noch, ich denke gerade noch mal drauf rum, wir beide hatten ja auch gesprochen, ich möchte dich unbedingt mehr in so HR-Sachen Themen reinbringen. Es gibt viele, die sind da auch also viel weiter als ich. Ich merke dann manchmal, ja, dass ich aufgrund meiner eigenen Vita dann so sehr denk, huch, das war jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Ich habe immer Glück, dass die Leute, wenn sie mich, dass sie mich immer sehr wohlwollend wahrnehmen, dass sie dann wissen, okay. das so. Und was ich da jetzt nochmal spannend finde, ist in so Hardcore-Industrie-Unternehmen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Weil ich spreche ganz viel mit Familienunternehmen und das ist ja ganz viel Industrie hinter. Wie ist da, und da kann ich mir gut vorstellen, dass diese Themen furchtbar schwer sind reinzubringen.
Ja und nein. Also es kommt drauf an. Wenn ich erlebe, dass Geschäftsführende oder Leute in einer Managementposition, in einer höheren oder als Gleichstellungsbeauftragte oder so, da wirklich einen aktiven Auftrag für sich sehen zu diesem Thema. Sei es, weil sie da einfach sehr offen für sind, sei es, weil sie sehr AGG-gerecht und konform agieren wollen oder auch, weil es vielleicht selber eine Betroffenheit gibt im eigenen Umfeld. Dann ist es auch in solchen Konzernen, ist eine Tür offen. Dann gibt es da Gespräche, dann gibt es da Möglichkeiten. Wenn allerdings die Unternehmenskultur in sich sehr traditionell ist, sehr auf bestimmte, wie sage ich das jetzt, bestimmte Seilschaften ausgerichtet ist, sehr verankert und hart in ihren Strukturen, dann ist es ganz, ganz schwierig, mit dem Thema reinzukommen.
Ja.
Obwohl es so wichtig ist, weil gerade je größer die Konzerne sind und je mehr sie auch gerade industriell ausgerichtet sind, desto größer sind ja tatsächlich auch mögliche Kosten, die auf diese Unternehmen zukommen, wenn es zu Diskriminierung oder sexueller Belästigung kommt, ne? Und so, gerade wenn ich so im Konzern überlege, dann gibt es mehrere Studien, Untersuchungen und auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ein Fall sexualisierter Gewalt, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz kostet so einen Konzern um die 130.000 Euro. Und ganz ehrlich, das ist eine Hausnummer, ne? Und ich glaube, wenn ich mit den Zahlen um die Ecke komme und auch mit den positiven Auswirkungen und die Leute diese Angst vor der Büchse der Pandora mal aus den Augen lassen, sondern sich wirklich mal ganz aktiv damit beschäftigen, was hat das denn für einen Mehrwert, dann öffnen sich solche Türen auch. Nur die Angst davor, die ist häufig noch sehr, sehr groß. Ja.
Wie fängst du
Ja.
die ein über die Zahlen dann?
Genau, zum einen über die Zahlen, zum anderen auch über die Erfahrenswerte, die wir jetzt mittlerweile auch gemacht haben mit Act and Protect, wenn wir mit Unternehmen, ne, vom kleinen Verein bis hin zum Konzern arbeiten. Und auch über, wenn es das gibt, über Umfragen, über Mitarbeitende zum Beispiel auch, ne? Weil das Thema ist häufig eines, was von Mitarbeitenden gerade in anonymen Umfragen als ganz, ganz wichtig betrachtet wird. Also da gibt es auch häufig eine große Schere zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden, ne? Was sie mit diesem Thema eigentlich wollen oder wie sie das empfinden. Und ich finde auch ganz wichtig, die Angst zu nehmen, indem eben auch ganz klar wird, wenn ich jetzt in ein Unternehmen reingehe mit meiner Academy, dann tue ich das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich tue das auch nicht, um zu sagen, ihr seid alle SexualstraftäterInnen, dieses Unternehmen ist eine riesige Red Flag, sondern ich tue das ja, indem ich schaue, was sind Herausforderungen, die ihr habt, was sind vielleicht auch Fälle, die ihr habt, was sind auch Risiken, die ihr habt. Aber was sind auch Chancen, die ihr habt? Weil ganz viele Unternehmen haben ja 99% der Mitarbeitenden, die total wertschätzend miteinander umgehen wollen, die Respekt geben und erhalten möchten, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren möchten, anstatt darauf, wie gehe ich jetzt irgendwie diesem Kollegen aus dem Weg, der immer wieder blöde Sprüche bringt. Also wirklich über eine Form des Empowerments und auch des Erfolges, das Unternehmen schon durch Kleinigkeiten erreichen können. Es muss ja nicht der Riesenrundumschlag sein. Ja, es kann auch einfach helfen, bestimmte Symbole mal hinzustellen. Also unser Symbol ist zum Beispiel ein Kaktus, ne? Also wehr dich, du darfst dich wehren. Wir dürfen über dieses Thema sprechen. Ich darf Feedback geben, wenn mir jemand zu nahe kommt, einen blöden Witz erzählt, und ich darf aber auch Feedback annehmen, ohne dass es ein Angriff auf mich als Person ist. Alleine das kann schon ganz viel verändern. Und dann braucht es ein paar MultiplikatorInnen, idealerweise die Führungskräfte, die das einfach in ihre normale Arbeit mit aufnehmen Und dann hat das eine massive Auswirkung. Und natürlich kann es sein, dass es personelle Umstrukturierungen geben muss. Es kann auch sein, dass es 3, 4 Monate mal hakt und es zu Reaktanzen kommt und People irgendwie eingebunden und abgeholt werden müssen. Nur danach wird das gar kein Thema mehr sein.
Ja. Ach, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was möchtest du denn der Community noch mitgeben, was dir besonders am Herzen liegt?
Was mir besonders am Herzen liegt, ist, hört auf euer Bauchgefühl. Das finde ich ganz, ganz elementar. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas läuft komisch, irgendwas macht euch Bauchschmerzen, dann schaut gerne mal genauer hin, was genau macht euch Bauchschmerzen, gerade auch in Bezug auf das Thema Sexismus, sexualisierte Gewalt. Sucht euch Verbündete, also sei es mich oder dich oder KollegInnen, FreundInnen, sprecht darüber, scheut euch auch nicht davor, zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes anzurufen oder das Hilfetelefon, um einfach nochmal eine andere Perspektive zu bekommen, um zu überlegen, möchte ich nächste Schritte gehen, habe ich gerade die Ressourcen dafür oder nicht? Und vor allen Dingen nehmt eure Gefühle und eure Grenzen ernst. Und ich habe auch als kleines Geschenk an die HörerInnen ja auch mein Buch mitgebracht. Das heißt, bis hier und nicht weiter, gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, dass sich eben nochmal ganz klar an Unternehmen, aber auch an Mitarbeitende aller Ebenen richtet. Wie könnt ihr es erkennen? Wie könnt ihr es benennen? Und wie könnt ihr es beenden? Also da findet ihr nochmal viele Studien, aber auch viele Erlebnisberichte, ebenso wie Methoden, wie könnt ihr damit umgehen, jeweils in der Rolle, in der ihr seid im Unternehmen. Und das ist zwar auf das Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz geschrieben,
aber
lässt sich aber auch genauso auf alle anderen Themenbereiche und Situationen anwenden. Und das möchte ich gerne euch als kostenloses PDF zur Verfügung stellen, zum Nutzen und gerne auch zum Weiterteilen, damit eben möglichst viele Menschen von diesem Wissen profitieren und wir gemeinsam mehr bewegen.
total schön, vielen Dank. Dann nochmal abschließend als Eltern. Also das ist, du hast gesagt, da passiert nicht viel und ich stelle mir das gerade vor, so jetzt ist meine Tochter noch zu klein. Also mit 3 Jahren, da fängt sie jetzt ja gerade an, sie merkt, sie hat eine Vulva.
Ja.
Hallo, ich habe eine Vulva, du hast einen Penis. Mama, warum habe ich keinen, was sagen Sie, Pullermann, sagt man ja in Berlin. Mama, warum ich kein Pullermann? So, wir sind gerade da. Das ändert
Ja,
sich jetzt aber auch
verstehe.
schnell in den Jahren. Nochmal abschließend dazu, weil das gerade auch in meinem Team gewesen ist, auch eine Mutter. Und da war wirklich, da wurde das Kind, war auch eine sexualisierte Gewalt.
Ja.
Einfach wie sie bloßgestellt worden ist von den Männern. Also wie gehe ich da denn um?
Sprecht mit euren Kindern drüber, auch schon ganz früh. Also ich weiß, es gibt ja häufig auch schon in Kindergärten diese Nein heißt Nein und Stopp-Handlungsoptionen. Gebt die weiter. Sprecht mit Kindern über Bauchgefühle. Sprecht mit Kindern auch wirklich darüber, wo Sexismus anfängt. Ihr müsst ja nicht das Wort Sexismus benutzen, ne? Aber wenn jemand einen Witz macht, der dir unangenehm ist oder durch den du dich irgendwie unwohl fühlst, wie Kinder damit umgehen, vor allen Dingen, wie sie ihre Grenzen für sich selber einschätzen können. Das ist auch der erste Schritt, ne? Diese Grenze auch wahrzunehmen. Tut es nicht ab, wenn ein Kind eine Person nicht umarmen möchte, Onkel Franz, Tante Heidi, dann muss sie das nicht tun. Wahrt die Grenzen eurer Kinder. Sachen müssen nicht gemacht werden, nur weil sie so gemacht werden müssen. Kinder haben ihre Grenzen und Kinder haben ein gutes Gespür für ihre Grenzen. Und wir als Eltern sollten sehr darauf achten, dass wir das nicht abtrainieren, aufgrund von irgendwelchen gesellschaftlichen Konformitäten oder Erwartungen, die wir da angeblich irgendwie in uns haben. Also auch da geht in die Selbstreflexion. Und ganz ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte, dass das an meiner Schule nochmal Thema ist, dann sprecht auch gerne mich und mein Team an. Wir bieten auch ehrenamtliche, kostenfreie Module an, mit Kindern ab 12, wo wir über genau das Thema sprechen und die Kinder eben auch noch mal ganz klar aufklären und auch ermutigen und das Ganze eben auch auf eine sehr nahbare und nicht abschreckende Art und Weise.
Ja, total. Ich glaube auch gerade für dieses Alter, ich finde es so schön und so wichtig. Alleine, dass ein Täter weiß, ab wann er Täter ist. Also das meine ich ja mit, kein Täter kommt ohne Grund. Also ne, das, ich finde, in dem Alter ist so viel und da dann wirklich zu spiegeln und zu sagen, also die tätende Person, Täter, Täterin, also ne, da zu sagen, hier schaut mal, und da beginnt es schon. Und ich finde, da ist dann ganz häufig so ein, ach wirklich, shit, will ich, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich will, war doch nur lustig, oder ne? Und das finde ich halt, da finde ich, das darf Pflichtprogramm werden. Wir dürfen uns dafür einsetzen, liebe Verena, es darf Pflichtprogramm
Ja,
werden.
unbedingt. Also ich überlege auch gerade, vielleicht schreiben wir dazu auch noch mal eine Petition, tatsächlich, weil ich finde es wirklich auch ganz, ganz wichtig. Ich finde gut, dass es ein offeneres Thema ist mit Sexualpädagogik und allen sexuellen Themen. Nur das Thema gehört spätestens ab der Pubertät auch mit in die Schule, in genau diese Aufklärungsthemen. Absolut, ich bin da bei dir, ja. Und
Also
da
für
können wir
mich,
als Eltern auch Druck machen.
naja, also für mich schon, wenn ich dir zuhöre und da, also man sieht das ja mit den ganzen Witzen, die dann da, die da sind, die unreflektiert sind oder weil etwas vorgelebt ist und auch Social
Ja.
Media, das macht man so, das ist so, dann,
Ja.
also das ist ja wirklich das, wo wir jetzt gerade auch noch mal ins Gewahrsein gehen dürfen und gucken dürfen, was ist da an das
Ja.
angemessenere Verhalten.
Ja, genau. Und was ist das Verhalten, was wir als normal empfinden und wie du sagst, was ja auch viel durch Gruppendruck kommt oder einfach, weil ich es nachplappere? Und was ist das Verhalten, was wir uns eigentlich wünschen würden für uns und auch für unsere Kinder und für alle Menschen, die uns umgeben? Und ich denke, das wird sich doch unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch immer so ein guter Maßstab, um sich selber zu reflektieren.
Total, total.
Ja.
Verena, ich danke dir sehr. Wir packen alles in die Shownotes. Danke auch nochmal für das Buch. Es wird auf jeden Fall, packe ich es rein, beziehungsweise sende es auch noch weiter.
Gerne.
Dann freue ich mich, wenn, ja, wenn wir uns weiterhin begegnen.
Auf jeden Fall, ich danke dir für dieses wirklich auch mich sehr bestärkende Gespräch und ja, freue mich auf weitere Impulse auch aus deiner Community. Vielen Dank.